Liebe Zuhörer unseres Radios, wir sind bei der Auslegung des Jesusbuches von Papst Benedikt. Jetzt die Auslegung des Gebetes Jesu in Gethsemane. Es fällt auf, dass Jesus den Vater immer noch Abba nennt, Väterchen. Joachim Jeremias hat 1966 über dieses Gebetwort Jesu ein sehr wichtiges Buch geschrieben. Der Papst zitiert zwei wesentliche Einsichten daraus. Während es in der jüdischen Gebetsliteratur keinen einzigen Beleg für die Anrede Gottes mit Abba gibt, hat Jesus Gott mit Ausnahme des Kreuzesrufes Markus 15,34 immer so angeredet. Wir haben es also mit einem völlig eindeutigen Kennzeichen der Ipsissima Vox Jesu zu tun. Ipsissima Vox heißt wirklich die Stimme des Herrn. Es sind Worte, die jetzt eben nicht von der Gemeinde in den Mund gelegt worden sind. Sie stammen vom Herrn selber. Jeremias zeigt dann auf, dass dieses Wort Abba der Kindersprache angehört. Es ist die vertraute Weise, wie in der Familie das Kind den Vater anredet. Für jüdisches Empfinden wäre es unehrerbietig gewesen, darum undenkbar gewesen, Gott mit diesem familiären Wort anzureden. Es ist etwas Neues und Unerhörtes, dass Jesus es gewagt hat, diesen Schritt zu vollziehen. Er hat mit Gott so geredet, wie ein Kind mit seinem Vater. Das Abba der Gebetsanrede Jesu enthüllt das Herzstück seines Gottesverhältnisses. So das Zitat von Joachim Jeremias. Der Papst schlussfolgert dann, es ist daher ganz abwegig, wenn manche Theologen meinen, im Öberggebet habe der Mensch Jesus den trinitarischen Gott angesprochen, also so ganz allgemein. Nein, gerade hier spricht der Sohn, der allen menschlichen Willen in sich aufgenommen und in Sohnes Willen umgewandelt hat. Der Sohn, der dann letztlich ja auch Ja zu den Zumutungen des Vaters spricht. Dann in einem letzten Abschnitt geht der Papst auf das Öberggebet Jesu im Brief an die Hebräer ein, denn dort ist eine ganz eigene Überlieferung uns erhalten geblieben. Es heißt in Hebräer 5,7, in den Tagen seines Fleisches, gemeint ist Jesus, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Und er hat dank seiner Ehrfurcht Erhörung gefunden. Es ist eine eigenständige Überlieferung, wie ich schon sagte, denn von lautem Schreien und von Tränen ist in den Evangelien nicht die Rede. Allerdings muss man diesen Text offensichtlich weiterspannen. Er scheint nicht nur auf die Nacht von Gethsemane beschränkt zu sein, sondern den ganzen Passionsweg Jesu mitzudenken bis zur Kreuzigung hin. Dann stellen wir allerdings schon gewisse Parallelen fest. Denn Jesus schreit mit lauter Stimme bei Matthäus und Markus die Anfangsworte des Psalms 22 heraus. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Matthäus gebraucht dabei ausdrücklich das Wort Schrei, 27,50. Von den Tränen des Herrn haben wir schon gehört beim Tod des Lazarus und in Zusammenhang mit der Erschütterung, die der Verrat des Judas Iskariot bei ihm hervorruft und auch die gleiche Erschütterung, die er ja bei der Ölberg-Überlieferung, die Johannes uns zeichnet und überliefert hat, empfindet. Immer geht es um die Begegnung Jesu mit den Mächten des Todes, dessen Abgrund er als der Heilige Gottes in seiner ganzen Tiefe und Schrecklichkeit empfindet. Dann kommen einige exegetische Feinheiten, die von höchstem Interesse sind. Sie werden die Stelle im Hebräerbrief, das kann ich jetzt schon versprechen, ganz anders sehen, wenn Sie diese Hintergründe wissen. Es ist also ein einziges leidenschaftliches Flehen zu Gott um das Leben gegen die Macht des Todes. Ein Schreien, ein Flehen zu Gott um das Leben gegen die Macht des Todes. Wenn der Hebräerbrief die ganze Passion Jesu als ein betendes Ringen mit Gott, dem Vater, und zugleich mit der menschlichen Natur betrachtet, so zeigt er dabei auf eine neue Weise die theologische Tiefe des Öbergebetes auf. Für ihn ist dieses Schreien und Bitten Vollzug des hohen Priestertums Jesu. Gerade in seinem Schreien, Weinen und Beten tut Jesus das, was des hohen Priesters ist. Er trägt die Not des Menschseins zu Gott hinauf, er bringt den Menschen vor Gott. Mit zwei Worten hat der Verfasser des Hebräerbriefes diese Dimension von Jesu Beten deutlich gemacht. Es heißt ja, er brachte seine unter lautem Schreien und unter Tränen seine Gebete und Bitten vor den, der ihn aus dem Tod retten konnte. Er brachte es dar, griechisch Prosferein, vor Gott bringen, emportragen. Das ist ein Begriff aus der Terminologie des Opferkultes. Jesus tut darin, was im Opfern zu innerst geschieht. Und so zitiert er Albert von Heu: Er hat sich dargebracht, den Willen des Vaters zu tun. Also das ist damit gemeint, sich selber darbringen, den Willen des Vaters zu tun. Aber das zweite Wort, auf das es hier ankommt, sagt, dass Jesus durch sein Leiden den Gehorsam gelernt habe und so zur Vollendung gelangt sei. Hebräer 5,8. Ein starker Ausdruck, durch Leiden den Gehorsam gelernt. Auch er, der Sohn, musste offensichtlich den Gehorsam lernen. Van Heu macht darauf aufmerksam, dass der Ausdruck zur Vollendung gelangen, Teteleion, im Pentateuch, das heißt in den ersten fünf Büchern der Heiligen Schrift, also ab Genesis bis zu Deuteronomium hin, ausschließlich in der Bedeutung zum Priesterweihen verwendet wird. Er ist zur Vollendung gelangt, heißt Priesterweihe. Diese Terminologie macht sich der Hebräerbrief zu eigen. So sagt diese Stelle, dass der Gehorsam Christi das am Ölberg errungene letzte Jahr zum Vater ihn gleichsam zum Priester geweiht hat, dass er gerade darin in der Gabe seiner selbst, im Hinauftragen des Menschseins zu Gott, im wirklichen Sinn zum Priester geworden ist, nach der Ordnung Melchisedeks. Also das scheint mir ganz wichtig zu sein. Er hat sich dargebracht, den Willen des Vaters zu tun. Nochmals, in den Tagen seines Flehens, seines Fleisches, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht. Also dieses vor den gebracht ist der gleiche Terminus wie im Alten Testament für die Priesterweihe. Im Hinauftragen des Menschseins zu Gott ist er zum Priester geweiht worden, wenn Sie jetzt sehr frei formulieren und übersetzen wollen. Nun müssen wir noch zur Kernaussage des Hebräerbriefs bezüglich der Bitte des leidenden Herrn vorstoßen. Der Text sagt, dass Jesus zu dem flehte, der ihn vom Tod erretten konnte, und dass er ob seiner Ehrfurcht erhört worden ist. Man kann natürlich jetzt die Frage stellen, ist er wirklich erhört worden? Er muss ja den bitteren Kelch trinken. Wie ist denn das zu verstehen? Er ist doch am Kreuz gestorben. Harnack und Bultmann, zwei große evangelische Gelehrte, sagen, da ist am Text etwas nicht in Ordnung. Einfach das Nicht, das ausgefallen ist. Man müsste ergänzen, dass er wegen seiner Ehrfurcht nicht erhört worden ist. Der Papst kommentiert das so: Eine Auslegung, die den Text in sein Gegenteil wendet, ist keine Auslegung. Wir müssen vielmehr versuchen, diese geheimnisvolle Art der Erhörung zu verstehen, um darin auch dem Geheimnis unseres eigenen Heils näher zu kommen. Man kann verschiedene Dimensionen dieser Erhörung erkennen. Eine Übersetzungsmöglichkeit des Textes lautet, er ist erhört und aus seiner Angst befreit worden. Das entspricht dann auch dem Lukas-Text, wonach ein Engel kam und Jesus stärkte. Es ist dann die Rede von der inneren Kraft, die Jesus im Beten zugewachsen ist, sodass er aufrecht auf die Verhaftung und das Leiden zugehen konnte. Und das ist schon auch etwas Wichtiges. Er ist erhört worden und aus seiner Angst befreit worden. Die Angst ist das eigentlich Schlimme. Sicher ist es furchtbar, wenn der Körper dann so zerrissen wird, aber diese grauenhafte Angst, in den Abgrund zu versinken und überhaupt nicht mehr sich auszukennen, nicht mehr zu wissen, wo es lang geht, das ist das Furchtbare. Also wenn man sagt, er ist erhört worden, dann kann es wirklich so sein, wie es hier übersetzt wird. Das ist eine Möglichkeit. Er ist aus seiner Angst befreit worden. Der Text meint aber offensichtlich mehr. Der Vater hat ihn aus der Nacht des Todes heraufgeholt, in der Auferstehung ihn endgültig und für immer vom Tod errettet. Jesus stirbt nicht mehr. Und dann bringt der Papst nochmals eine Steigerung. Die Auferstehung ist nicht nur Jesu persönliche Rettung aus dem Tod. Denn in diesem Tod stand er nicht für sich allein. Es war ein Sterben für die anderen. Es ging um die Überwindung des Todes überhaupt. So darf man die Erhörung gewiss auch von dem Paralleltext bei Johannes 12, 27 her verstehen, wo die Stimme vom Himmel her auf die Bitte Jesu: Vater, verherrliche deinen Sohn und deinen Namen, antwortet: Ich habe ihn schon verherrlicht und werde ihn wieder verherrlichen. Das Kreuz selbst ist die Verherrlichung Gottes geworden. Erscheinen von Gottes Herrlichkeit in der Liebe des Sohnes. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne und behüte Sie der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.